Gerade eben im Gebet hat der Manfred schon angedeutet, dass es ja heute diese Trauerfeier gibt für Robert Enke. Gestern Abend habe ich im Sportstudio im Interview mit Otto Rehhagel gesehen. Er wurde gefragt, was er denn empfunden hat, als er das gehört hatte. Sein Sohn arbeitet auch bei Hannover 96. Und dann sagte er, er wäre dann herumgelaufen danach und im Trainingslager mit seiner Mannschaft war und hätte sich überlegt, was das alles wäre und hätte gefragt, was gibt es da wohl für Antworten, und er hätte nichts gewusst oder nichts gefunden. Ich denke, es geht vielen Menschen so, dass sie in so einer großen Fassungslosigkeit angesichts so einem öffentlichen Leid aufstehen. Man merkt, wie eine Person und ihr Schicksal uns erschüttert, und man fragt sich schon, was gibt es da zu sagen? Und ich denke, dass wir bewusst auch heute da sind, um nicht einfach schnelle Antworten zu finden auf solche Dinge und auch auf kleinere vielleicht für uns, aber zu wissen und auch nachzuforschen, dass das, was wir gerade gesungen haben, wirklich stimmt. Dass Gottes Nähe kein Wunschtraum ist, sondern etwas ist, was uns täglich begleitet. Und auch da, wo Menschen in solchen tiefen Dunkelheiten stecken, wo wir vielleicht auch miteinander in Schwierigkeiten stecken. Und darum ist es ganz entscheidend wichtig zu wissen, wen haben wir denn da vor uns? Mit wem leben wir? Wer begegnet uns, wenn wir von Gott, dem Vater, sprechen? Wenn wir das Vater unser beten, wie wir das, denke ich, immer wieder auch ganz bewusst tun. Und ich denke, dass das Gleichnis, das wir anschauen in diesen Tagen, uns ganz bewusst zu dem führt, der uns in dieser tiefen Weise auch begegnen will, der uns herausholt. Und es ist gut, auch wenn Sie das Gleichnis schon auswendig können, dass Sie sich immer wieder vor Augen führen, wer da auch uns begegnet. Wir wollen aus Lukas 15 einige Verse anschauen, Vers 20 bis 24, darum geht es auch an diesem Sonntag, unter diesem Gedanken, das, was der Vater uns schenkt in seiner großen Gnade, das Geschenk der Gnade. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Das wollen wir heute tun. Er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Geschichte schildert ganz normale Familienverhältnisse, Erbverhältnisse. Der jüngere Sohn, ihr habt es schon genauer betrachtet, der hatte damals die Möglichkeit, sich das Erbe ausbezahlen zu lassen. Der jüngere Sohn war immer etwas im Nachteil, aber wenn, dann musste er sich eben seine eigene Existenz aufbauen. So macht es dieser Mann. Er geht weg von zu Hause, weil er zu Hause eigentlich nicht mehr als ein Tagelöhner gewesen wäre im Anstellungsverhältnis bei dem Vater. Und der Älteste, das war eben der, der auch diese ganzen Hof erbte und auch wusste, was es damit zu tun galt. Und es war eigentlich gar nicht mal so falsch, dass der jüngere Sohn jetzt weggeht, aber das, was er natürlich daraus gemacht hatte, das war eben das Drama. Er ging ins Ausland und gab das Geld aus und verlor dabei alles. Das war zwar nicht normal, aber nicht so schlimm eben, was dann auch aus ihm wird. Und der erste Gedanke ist für mich, was kann man eben von einem Vater erwarten? Zwei Söhne, der Ältere und der Jüngere. Was kann man vom Vater erwarten? Was könnt ihr von Gott erwarten? Zuerst erwartet der Sohn natürlich sein Erbe, aber er weiß ganz genau, ich muss meine eigene Existenz aufbauen. Weit weg vom Vater will er es ausgeben und nutzen. Das Erbe, was ihn zu Hause erwartet, das ist für ihn nicht erstrebenswert. Und erst als der Hunger unerträglich ist, scheint das dann doch die bessere Lösung zu sein. Zu Hause bin ich dann zwar nicht, aber ich werde wenigstens satt. Vom Vater kann ich Versorgung erwarten, auch wenn ich dann nur noch Tagelöhner bin, wenn ich vielleicht auch vor allen anderen Menschen der Loser bin. Was gibt der Vater? Gibt das der Vater? Was kann Gott mir geben? Für die meisten Menschen erstreckt sich das auf die Dinge, die der Sohn sich genommen hat oder erhalten hat. Er lebt vom Erbe all dessen, was wir auch als Geschöpfe des Vaters geschenkt bekommen. Das, was wir sehen, greifen, schmecken, fühlen können, das, was wir machen, das, was wir schaffen, was wir genießen, was Gott uns gibt, das ist unser Erbe. Ein Erbe, das für die meisten Menschen der Lebensinhalt ist. Und viele merken, eigentlich ist es schön, aber es langt noch nicht. Das ist unabhängig davon, ob wir jetzt glauben, dass es den Vater gibt oder nicht, ob wir an Gott glauben oder nicht. Jeder Atheist lebt davon, dass er von Gott reich beschenkt ist. Und das ist kein Zufall, sondern ein großes Geschenk. Was kann man schon erwarten? Was erwarten wir dann von Gott? Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie unser Leben sich gestaltet. Wie wir leben, angesichts vielleicht auch solcher Erfahrungen, wie wir diese Woche gehört haben. Bleibt Fassungslosigkeit oder sind wir wirklich gestärkt und getragen? Wer ist Gott? Wer ist der Vater? Wer ist der Vater für dich? Diese Vorstellung wird von der Erwartung geprägt. Wenn Gott ein Niemand ist für mich, dann werde ich auch nichts erwarten. Wenn Gott niemand Wichtiges ist, dann werde ich auch nichts Wichtiges von ihm erwarten. Wenn er der Mächtige, der Herrscher, der Heilige, der König ist, dann werde ich auch das von ihm erwarten. Wenn ich nur mich sehe und andere, dann werde ich alles nur von mir erwarten und von den anderen Menschen erwarten. Aber wenn Gott außen vor ist, was soll ich groß von ihm erwarten? Wir nehmen das Gute wahr und das Schlechte. Das alles aber letztlich beziehen wir immer nur auf uns. Gott selber ist vielleicht so eine Funktion oder so eine Außenposition, die für die ganz unmöglichen Dinge zuständig ist. Und das ist natürlich eine große Distanz. Als es ihm gut ging, war das kein Thema. Und es wird für ihn schwer, als der Weg nach unten beginnt. Und am Tiefpunkt, als nichts mehr da ist, als keine Höhenflüge mehr da sind, als er gar nichts mehr hat und erwarten kann, da landet er bei den Schweinen und landet letztlich auch wieder bei dem, was der Vater für ihn bedeutet. Dass er spürt, all das, was ich habe, was ich im Griff hatte, was ich meinte zu schaffen, ist nicht da. Aber der Vater wird mich überleben lassen. Gott wird mich überleben lassen. Das ist der einzige Gedanke für ihn. Ich muss überleben. Und er rennt, dreht um, er rennt zurück zum Vater und weiß, dort kann ich überleben. Als Tagelöhner. Mehr erwartet er nicht mehr. Ich bin der Sohn gewesen, aber jetzt bin ich vielleicht nur noch der Tagelöhner, aber ich kann wenigstens leben. Er weiß, wo der Vater wohnt, er kennt den Ort, wo er sich hinwenden kann, er macht sich auf den Weg. Für viele Kritiker des Glaubens ist das genau der Punkt, wo man sagt, genau das ist doch furchtbar. Da muss man bis ans Ende gedrückt werden und dann hat man ja gar keine andere Chance. Hat man ja gar keine andere Chance, als sich Gott zuzuwenden. Gott zwingt uns in die Knie. Was für eine große Unfreiheit. Wir können nicht mehr anders. Wir müssen uns ihm zuwenden, sonst überleben wir ja gar nicht. Sonst kommen wir ja in die Hölle, so sagt ihr. Und darum ist der Glaube für die nur etwas für Schwächlinge. Und man selber sieht sich da ganz anders und will dem auch nicht folgen. Wenn Gott so wäre, in solchen Gedanken, dann wäre der Sohn nach Hause gekommen und dann hätte der Vater, vielleicht hätte er sich gefreut, tief innerlich, hätte ein bisschen gelächelt, aber skeptisch. Man weiß ja nicht, was hat er alles gemacht. Er hätte ihn an seinen Platz gewiesen. Dein Platz ist nicht hier im Haus, der ist drüben, beim Gesinde, bei den Tagelöhnern. Vielleicht kannst du noch mal kommen, aber erst mal dort drüben. Er hätte geprüft, er hätte gefragt, was hast du gemacht? Meinst du es ernst? Bist du wirklich überzeugt, dass das jetzt der richtige Weg ist? Er hätte seine Reue untersucht. Ist das eine echte Reue? Oder spielst du mir was vor? Er hätte mit Argusaugen darauf geachtet, dass er ihm nicht noch einmal so eine tiefe Schande bereitet. Er hätte mit ängstlichem Herzen vielleicht auf den nächsten Rückschlag gewartet und die Frage, was mache ich dann mit ihm? Was mache ich dann mit ihm? So reagiert sein Bruder. So reagieren ja wir auch oft. Das ist die Gnade der christlichen Gemeinde oft, dass wir sagen, es ist gut, dass wir in den Himmel kommen, aber mehr geht wahrscheinlich nicht. Geprägt von einem himmlischen Vater, der diesem Gleichnis aber überhaupt nicht nahe kommt. Das ist er nicht. Er ist größer. Und darum wollen wir auf das große Entgegen, den zweiten Punkt gucken, das große Entgegenkommen Gottes. Denn was jetzt hier in dieser Geschichte beschrieben wird, macht so viel deutlich von dem Vater, der ein entgegenkommender, liebender, gnädiger Gott ist. Wer die Geschichte damals hörte, der schüttelte nur mit dem Kopf. Nicht über den ersten Sohn, vielleicht auch nicht über den zweiten, sondern über den Vater schüttelt er den Kopf. Wie kann man sich so verhalten? Kein Vater, der wirklich was auf sich hält, der würde sich so verhalten. Er würde sein Gesicht verlieren, dem Sohn, der ihm so viel Schande bereitet hat, entgegenzulaufen, um den Hals zu fallen. Da steht doch seine Ehre auf dem Spiel. Und das war doch damals noch eine ganz andere Gewichtung. Das war doch in dieser Sippenordnung etwas ganz Entscheidendes. Der Vater war das Oberhaupt. Und er entehrt sich doch damit. Wenn der Sohn sich schon so schlimm verhielt, dann durfte er doch nicht den Fehler begehen, ihn wieder aufzunehmen und deutlich zu machen, das ist nicht so schlimm. Er untergräbt seine ganze Autorität. Er durfte ihn nicht so offenherzig aufnehmen. Und was macht er? Er läuft ihm entgegen. Er geht ihm offenherzig entgegen. Er umarmt den Verlumpten, den Schmutzigen. Er küsst ihn, den heruntergekommenen Sohn. Vorwart, er hat kein Wort gesagt, keine Entschuldigung, keine Reue. Sondern so, wie er ist, wird er umarmt, geküsst und angenommen. Wie antwortet Gott auf die Frage nach dem Versagen? Er läuft uns entgegen. Und das ist in Jesus Christus uns hautnah geschenkt. Wir haben eben diesen Abschnitt gehört aus Kolosser 1. Das ist die Fülle der Gottheit, so sagt es, in Jesus Christus. Die Fülle der Liebe Gottes kommt dir da entgegen. Und wenn du sehen willst, wie das geschieht, wie wir umarmt werden, dann sehe Jesus an. In ihm geschieht dieses Entgegenkommen Gottes in diese Welt hinein. Und darum ist Weihnachten so ein riesengroßes Fest, weil da kommt Gott als der Vater uns, den Verlumpten, entgegen und umarmt uns, umarmt seine Schöpfung. Hautnah. Nicht, weil er beide Augen eben zudrückt und sagt, ist alles nicht so schlimm, aber schwamm drüber, jetzt fängt was Neues an. Nicht, weil er das Unrecht übersieht. Nein, weil er sich nicht zu schade ist, sich in diesen Schmutz hineinzubegeben und selbst die Strafe der Schuld selber zu tragen. Weil er sich nicht zu schade ist, das Gesicht Gottes zu verlieren. Missverstanden zu werden, ausgelacht zu werden, angespuckt zu werden, geschlagen zu werden, damit der Sohn nach Hause kommt und wieder Sohn wird. Die ausgestreckten Arme Gottes finden wir in Jesus Christus. Da stört nicht der Gestank oder der Schmutz unseres Lebens, die Dunkelheit, die Finsternis, sondern da stehen wir. Er liebt jeden. Eben haben wir gesungen, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist eigentlich nicht richtig. Er liebt uns immer schon, nicht trotzdem. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind, weil er uns gemacht hat und er sucht uns und freut sich, wenn wir kommen. Nicht trotzdem. Er liebt uns. Er freut sich, uns in die Arme zu schließen, uns aufzunehmen und dann auch uns zu küssen. Das ist ja ein schönes Bild. Wir küssen uns ja nicht so oft. Ich bin auch nicht so ein... Ich küsse nicht jeden Menschen. Also, das wäre ja was. Machen Sie das? Honecker und Brezhnev, die haben sich immer so intensiv geküsst, ne? Schon etwas komisch. Aber das Bekenntnis steckt dahinter. Das Bekenntnis, wir gehören zusammen. Wen küsst du? Du küsst den, den du liebst, der dir gleichgestellt ist. die zu uns gehören. Und das macht er sofort deutlich. Ohne dass der Sohn ein Wort gesagt hat, wird er geküsst. Mein Sohn, nicht Tagelöhner, mein Sohn, du gehörst zu mir. Wir gehören zusammen. Der entgegenkommende Gott. Und dieser entgegenkommende Gott gibt dann so viel Preis von der Fülle der großen Gnade, die er uns schenkt. Die Fülle der Gnade Gottes. Auf dieses Entgegenkommen kommt der Sohn erst zur Sprache und bekennt seine Schuld. Der Sohn sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Das stimmt. Wert sind wir es nicht. Aber wir sind geliebt. Ich bin es nicht wert und doch bin ich geküsst, angenommen, als Sohn angenommen. Ich bin es nicht wert, aber ich bin angenommen zu Hause. Hat er nicht alles und noch mehr erreicht, als er je gedacht hatte? Der Vater nimmt ihn in den Arm, er steht zu seinem Sohn, aber er hat sogar schon mehr, als er gehofft hatte. Er dachte ja, ich bin Tagelöhner und damit war er ja eigentlich zufrieden, dass er wenigstens überlebt. Und jetzt hat er sogar den wieder so liebevoll aufgenommen. Aber die Gnade Gottes geht sogar noch weiter. Er führt ihn in die Fülle der Liebe Gottes hinein. Der Verlorene wird wieder als Sohn angenommen, mit der Verantwortung, mit den Rechten, als Teil der Familie Gottes. Das macht er mit diesen Dingen deutlich, die jetzt die Knechte holen sollen. Das erste ist das Kleid. Das beste Kleid, was sie holen sollen. Ich habe mal gedacht, das ist vielleicht sowas wie so eine Tunika. Kennt sich mit den Kleidern damals nicht aus. Für uns wäre es vielleicht eben so ein großes, artiges Festkleid, wie bei der Hochzeit. Die schönsten Leute brauchen das beste Kleid. Die wichtigsten Leute. Kleider machen Leute, das ist uns ganz bewusst. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man Teenager-Kinder dann bekommt. Die brauchen die richtigen Kleider. Die brauchen die richtigen Schuhe. Da kannst du nicht irgendwie mal in irgendein Geschäft gehen. Da brauchst du die richtigen Schuhe, die richtigen Turnschuhe. Und da gibt es eine Marke und die muss es sein. Wenn ich die habe, dann bin ich dabei. Dann gehöre ich dazu. Ob das richtig oder falsch ist, ist eine andere Frage. Aber das ist uns bewusst. In vielen Punkten brauchen wir die richtigen Kleider. Wir wollen die richtigen Marken, sonst sind wir out. Wir wollen den richtigen Eindruck erwecken. Locker sein oder cool oder edel, gesetzt oder vielleicht auch etwas formal. Jedes Fest braucht seine richtige Kleidung, sonst fühlt man sich fehl am Platz. Haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, dass man irgendwo eingeladen war und dann überlegt man sich, was ziehe ich denn jetzt an? Ist das jetzt nur so ein lockerer Abend? Kann ich da in Pullover gehen? Oder ist das eine festliche Einladung? Brauche ich da eben Anzug und Schlips? Und wie? Ist es nichts peinlicher, als wenn man overdressed ist? Oder umgekehrt, dass man das Falsche anhat? Dann denkt man, oh Mann, da gehöre ich doch gar nicht dahin. Es gibt Kleiderordnungen, die man einhalten muss, wenn man dabei sein will. Und der Sohn kommt als Bettler, zerrissen, ohne etwas, was etwas darstellt. Und er erhofft sich einen Arbeitskittel. Er erhofft sich, vielleicht kriege ich so einen Blaumann und kann dann arbeiten gehen für meinen Vater. Und der Vater holt ihm das beste Kleid für seinen Sohn. Er macht vor allem Menschen deutlich, das ist mein Sohn, nicht irgendjemand. Das ist mein Sohn, der ist wichtiger als du, der Knecht, der ihm gerade das beste Kleid holt. Das ist mein Sohn. Er gehört mir, er ist Teil von mir, meine Familie, mein Fleisch und Blut. Im Kolosserbrief sagt Paulus, im dritten Kapitel, so zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten. Das sind die Söhne und Töchter Gottes. Herzliches Erbarmen an, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einen den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Dieses neue Kleid, das ist diese unermessliche Liebe Gottes, die uns geschenkt ist, als Söhne und Töchter, Angenommene, Geliebte, Geheiligte, Auserwählte beim Vater. Und wenn er dieses Gewand bekommt, dann strahlt die Liebe Gottes in unser Leben hinein und wir werden davon bekleidet. Das ist das große Geschenk der Gnade Gottes, das ist das, was uns hilft und das ist die Antwort, auch wenn wir solche tiefen Fragen haben, wie wir sie diese Woche eben uns selbst und anderen gestellt haben. Was macht uns denn wirklich stark angesichts solcher Nöte? Etwas, was wir haben? Nein, was uns geschenkt ist, was uns von Gott geschenkt ist, seine Liebe, dass wir seine Kinder sind. Das ist es, worin wir eingehüllt werden, worin wir getragen werden, selbst wenn wir selber in solchen tiefen Dunkelheiten stecken. Da helfen uns keine Antworten von Menschen. Und die Frau Enke sagte das so, ja, so schmerzhaft. Wir haben gedacht, mit Liebe geht alles. Aber es geht doch nicht alles. Aber Gottes Liebe trägt in Ewigkeit. Unsere Kräfte sind am Ende. Die Kräfte des Sohns waren am Ende. Aber die Liebe Gottes, die geht jeden Morgen neu auf. Und die reicht bis in alle Ewigkeit. Dieses Gewand, das schenkt uns der Vater. Keine Bettler, keine Sklaven, sondern seine geliebten Kinder, Auserwählte. Erfüllt mit heiligem Erbarmen, mit Freundlichkeit, mit Demut, mit Sanftmut, mit Geduld, mit Vergebung, die bis in alle Ewigkeit reicht. Wenn Gott vergibt, dann holt das niemand mehr zurück. So berichtet dann ein Bischof einmal sehr erbost über eine Frau in seiner Diözese gewesen ist, weil um diese Frau herum hatten sich einige Leute gebildet und diese Frau behauptete, man könnte täglich mit Jesus im Gespräch sein. Das machte den Bischof sehr skeptisch. Und noch skeptischer als eben so viele bei dieser Frau sich versammelten, und der musste das mal überprüfen. Er befürchtete, dass da irgendwas seiner Kontrolle entgleiten würde. Und so stattete er der Frau einen Besuch ab und erläuterte ihr, dass er, auch wenn er wisse, dass sie das tatsächlich glaube, aber dass es eigentlich nicht ginge, dass man täglich mit Jesus im Gespräch sei, das sei sicher nur ein Produkt ihrer Fantasie. Und um das zu untermauern, sagte er dann zu ihr, um das zu testen, auch wenn Jesus jetzt wirklich hier bei Ihnen ist, in diesem Raum, und Sie mit ihm reden können, dann bitten Sie ihn doch einmal, Ihnen die drei Sünden zu nennen, die ich heute Morgen in der Beichte bekannt habe. Wenn Sie mir dann nach diesem inneren Dialog sagen können, was ich Gott damals da gesagt habe, dann will ich Ihnen gerne Glauben schenken. Die Frau nickt und sitzt dann eine ganze Zeit ruhig in der Stille da und schweigend. Und nach einer Zeit fängt sie an zu lächeln und schaut den Bischof an und meint er dann, ich habe ihn gefragt. Und Jesus hat gesagt, ich habe es vergessen. Die Liebe Gottes, das Gewand, das er uns schenkt, ist so weit, er vergibt und wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Er vergisst, er reinigt. Als der Sohn kommt, vergibt der Vater und hat es nicht nachgetragen bis zum nächsten Tag. Gott liebt nicht, weil wir rechtschaffen, gut, glücklich, treu, erfolgreich sind. Gott liebt, weil er rechtschaffen, treu, voller Glück ist, weil er gut ist, weil er uns das alles geben will. Das Zweite, was er schenkt, ist der Ring an die Finger. Der Ring, das war das offizielle Zeichen, das ist das Siegel, du gehörst zu mir. So wie der Ring Mann und Frau verbindet und zeigt, wir gehören zusammen. So wie der Ring das Zeichen der Freundschaft ist, wo man auch sagt, der Ring eben die Liebe ohne Anfang, ohne Ende, einer nicht endenden Beziehung, kein Anfang, kein Ende, so ist die Liebe Gottes, so reich die, so weit der Himmel ist. Aber der Ring war eben auch ein Siegel. Noch lange hat man eben einen Ring immer wieder benutzt, um damit auch Verträge gültig zu machen. Wenn man dann einen Vertrag geschlossen hat, hat man das Wachs unten drauf gestellt, hat mit seinem Siegelring reingedrückt und sagt, das ist jetzt gültig. Mit dem Ring war man autorisiert, Verträge abzuschließen. Wer den Ring trug, trug Verantwortung und hatte Autorität. Und den gibt er ihm jetzt sofort. Nicht nach einem Jahr. Nicht nach 5 Jahren Erprobung. Als der Sohn kommt und als er in seiner Liebe eingehüllt ist, kriegt er den Ring an den Finger und sagt, du bist jetzt wieder genauso mein Sohn wie früher. Mit aller Autorität. Was ich kann, was ich habe, ist deins und kannst auch du. Der Sohn, der nichts mehr hatte, der sein Gesicht und seine Ehre verloren hatte, der nur die Lumpen am Leib hatte, der hält die Autorität und darf plötzlich über alles wieder verfügen. Was hätte er machen können? Er hätte gleich am nächsten Tag mit dem Ring wieder alles verkaufen können und hätte sich wieder aus dem Staub machen können, oder? Und der Vater hat in die Röhre geguckt. Was hat dem Vater bewogen, ihm solch eine Autorität zu geben? Es vielleicht sogar missbrauchen zu können? Macht Liebe blind? Was macht ihn so sicher, dass der Sohn das nicht missbraucht? Jesus gibt in seinem Wort uns auch an vielen Punkten diese Autorität des Vaters, nimmt uns mit hinein in die Verantwortung. Er sagt, was ihr binden werdet auf Erden, das ist im Himmel gebunden. Was ihr freisprechen werdet, das ist im Himmel freigesprochen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vom Vater. Verheißungen an vielen Orten, wo er uns hineinnimmt in seine große Wirklichkeit, Autorität. Und dann bewusst auch sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und darum geht hinaus, macht Menschen zu Jüngern und sucht sie. Sagt ihnen das, was ihr erlebt habt mit mir. Wenn wir diesen Ring an die Finger bekommen, dann heißt es zuerst, wir sind wirklich Teil der Familie, mit aller Verantwortung, mit aller Autorität auch. Wo ihr hingeht, geht Jesus hin. Morgen bei der Arbeit, in der Familie, in den ganzen Bereichen, mit dem Begegnen mit den Menschen. Jesus wohnt in euch. Im nahen Teil ist das immer so ein Abschiedssegen nach dem Gottesdienst, wo wir jetzt hingehen, da geht der Herr mit. Diese Autorität, in der dürfen wir leben, die ist uns von Jesus geschenkt. Die Liebe Gottes und die Autorität Gottes. Der Ring an den Fingern. Und das Dritte, das er ihm schenkt, sind die Schuhe an den Füßen. Damals, das sind Sandalen, wenn man es nicht so vom Weib erkennt. Damals wahrscheinlich eher eben nicht so feste Schuhe, sondern eher Sandalen. Das war keine Selbstverständlichkeit, so wie für uns. Man hatte nicht den Schrank voll mit Schuhen, sondern man hatte eigentlich eher nur wenig Schuhe. Die Sandalen, das war etwas für Menschen, die Geld hatten. Sandalen trug nicht jedermann. Das war das Zeichen des Reichtums und vor allen Dingen der Freiheit. Sklaven liefen, brauchten die nicht. Es war ja immer warm, man brauchte die nicht für warme Füße. Sklaven trugen keine Schuhe, sondern Schuhe waren diese Zeichen der freien Menschen, der Reichen. Die Gnade, die der verlorene Sohn erlebt hat, die macht ihn frei. Und das soll deutlich werden. Er kriegt Schuhe an die Füße. Heraus aus der Gefangenschaft der Sünde, heraus aus der Bindung an sich selber und der Bindung an die Menschen, heraus aus der Heimatlosigkeit, die ihn umfangen hatte, hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, hinein in die Freiheit der Versöhnung und Vergebung, hinein in die Freiheit, das Leben zu leben, wie Gott es kann, wie Gott es auch uns schenkt. Das will auch gerade dieses dritte Geschenk so deutlich machen. Wir sind nicht mehr festgemacht an irgendwas, was wir hinkriegen müssen, was wir auf die Reihe kriegen müssen, sondern wir sind befreit zu leben, wie Gott es will. Befreit zu einem Leben in seiner Ewigkeit. Das geht ja weiter noch als all das, was hier auf Erden ist. Das geht hinein bis in die Ewigkeit bei Gott. Diese drei Geschenke machen etwas deutlich von der Größe der Gnade Gottes, von der Fülle der Gnade Gottes. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt. Das Fest kann beginnen. Dann sagt der Vater, nachdem er das den Knechten für den Sohn die Aufträge gibt, dann noch einen wichtigen Punkt. Er sagt, und dann bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden und der war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Gnade wird gefeiert. Auf der einen Seite lieben wir diesen Teil der Geschichte, wir lieben immer, wenn es irgendwas zu essen gibt, ne? Wenn gefeiert wird. Aber auf der anderen Seite verstehen wir das auch nicht. Es gibt ja viele Gründe, dass man etwas feiert. Man feiert vielleicht einen Erfolg in der Firma, einen guten Abschluss. Man feiert das gute Zeugnis, das man nach Hause gebracht hat. Oder man feiert die 5 Jahre Ehe oder die 50 Jahre Ehe. Man feiert den Geburtstag. Aber hier feiert man ja etwas Zwielichtiges manchmal. Sicher ist es schön, dass er wieder da ist. Aber so zu feiern, wir können es noch ertragen, dass der Vater den Sohn annimmt, aber ausschweifend zu feiern, das scheint fast kontraproduktiv. Wird man nicht dazu geradezu animiert, das alles ein bisschen gleichgültig zu sehen? Und das ist ja genau das Problem des Bruders. Nicht, dass sein kleiner Bruder wieder da ist, ist ja okay, sondern dass gefeiert wird und dass man solch ein Fest für ihn nie feiert. Diese kleine Reue und dann so ein Aufwand. Der Kern des Anliegens wird deutlich, den der Vater hat. Er war tot. Und er ist lebendig geworden. Wenn man das nicht feiert, was dann? Der Sohn, der so weit weg war, ist wieder da. Die Gemeinschaft ist wieder hergestellt. Und an diesem Punkt, und das ist uns ja auch in dieser ganzen Reihe über Lukas 15 so wichtig, da an diesem Punkt schlägt das Herz Gottes. Wenn er da sagt, hier wird gefeiert, so wie im Himmel, so sollt auch ihr das feiern. Nichts bewegt Gott so sehr, dass Menschen, die tot sind, lebendig werden. Dass Menschen, die weit weg sind von Gott, nach Hause kommen. Dass deine Kinder angenommen werden, wieder neu auch erleben dürfen, was wirklich ihr Leben reich macht und stark macht. Dass sie nicht herumirren und herumtapsen und sagen, ich habe keine Antwort gefunden, sondern zu Hause sein dürfen, beim Vater und wissen, hier gehörst du hin. Eine Geschichte von Tony Campolo bewegt mich da immer wieder. Also, ich habe sie hier schon mal erzählt, habe ich schon oft erzählt, finde ich aber immer wieder eindrücklich. Tony Campolo, Professor, Soziologe, Pastor in den USA. Er wohnt an der Ostküste und er war dann unterwegs nach Hawaii. Das ist natürlich eine weite Strecke und auch da gibt es eine große Zeitverschiebung. Und so kam es, dass er in Hawaii früh am Morgen um 3 Uhr hellwach war. Er dachte, es wäre so, seine innere Uhr sagte, es ist 9 Uhr, jetzt muss ich frühstücken gehen. Und er konnte nicht mehr einschlafen. Dann ist er morgens früh um 3:30 aufgestanden, durch die Straßen dort geirrt und hat irgendwo einen Café gesucht, wo er frühstücken konnte. Die Kultur der Amerikaner, die frühstücken immer auswärts, irgendwo unterwegs. Und er fand tatsächlich ein Restaurant, was rund um die Uhr offen hatte. Und es war nicht so das Sauberste. Es war auch etwas schwierig, aber nur der hat sich dann einen Kaffee und einen Donut bestellt und er saß dann so da an seinem Kaffee. Da ging die Tür auf und 8 Prostituierte kamen rein, grell geschminkt, grell angezogen. Die kamen wohl gerade von der Arbeit, waren fertig. Und sie setzten sich, es war ein kleiner Laden, setzten sich alle rund um ihn herum. Und er kam sich schon etwas komisch vor in dieser Gesellschaft dort. Die erzählten dann so etwas vulgärer Sprache auch das, was sie da wahrscheinlich erlebt hatten. Er war sehr perplex. Und dann sagte eine Frau neben ihr, morgen habe ich Geburtstag. Und einfach nur so als, ja, er wollte die anderen informieren. Und die eine war aber ziemlich genervt. Sagt, was soll das? Warum erzählst du uns das? Sollen wir dir jetzt eine Geburtstagsfeier ausrichten, dir einen Kuchen backen und Happy Birthday singen oder was willst du? Ja, ich wollte es doch nur mal sagen. Musst du nicht machen, ist doch blöd. Und kurz danach löste sich die ganze Gesellschaft aus und mittendrin blieb Tony Campolo sitzen und in ihm reifte so ein Gedanke. Und dann sagte er zu dem Harry, der an der Theke stand, kommen die jeden Tag hierher? Ja, sagte er, die sind eigentlich jeden Morgen da. Da habe ich eine Idee, die Agnes, die hat doch morgen Geburtstag, hat sie gesagt. Wie wäre das, wenn wir ihr eine Geburtstagsfeier organisieren? Ich besorge ein bisschen Deko und einen Kuchen und dann werden wir morgen früh, können wir dann mit ihr mal eine Geburtstagsfeier organisieren. Nee, den Kuchen mache ich, das ist eine gute Idee, sagte dann der Harry sofort und er rief seine Frau aus der Küche und fand das ganz begeistert. Das ist eine liebe Frau, die kriegt eigentlich nie was Gutes gedacht. Das ist eine gute Idee. Am nächsten Morgen war er wieder da, auch wieder so früh, hatte eine Rolle Krepppapier gekauft, einen großen Karton, also draufgeschrieben, Happy Birthday, Agnes. Und dann hatten sie den Raum ein bisschen geschmückt. Und dann kam so 3:15, nicht nur die 8, sondern der ganze Raum war völlig voll mit Prostituierten. Die hatten noch andere eingeladen, die dazugekommen sind. 3:30 ging die Tür auf, Agnes kam rein mit ihren Freundinnen und alle waren genau instruiert. Und als sie den Raum betrat, riefen alle Happy Birthday und sie fingen an zu singen, das Lied. Und man hat wohl noch nie jemand gesehen, der so perplex war, wie die Frau in dem Moment. Sie schien fast zusammenzusacken, so überrascht war sie oder überwältigt. Die eine Freundin stützte sie und dann haben sie gesungen. Und als sie dann gesungen haben, Happy Birthday, liebe Agnes, da fingen sie an zu weinen. Konnte gar nicht mehr aufhören. Und dann hat er den Kuchen rausgebracht, die Kerzen angezündet und dann der Harry sagte, komm, muss jetzt die Kerzen auspusten, aber sie konnte gar nicht. Hat er das dann für sie gemacht und dann sagte, jetzt musst du den Kuchen anschneiden, die wollen doch alle ein Stück Kuchen haben. Und dann schaut die Agnes auf den Kuchen und sagt, ich weiß nicht, ich meine, wäre das in Ordnung, also ich habe da, wäre das wohl in Ordnung, wenn die Kuchen noch ein wenig behalten könnte? Ich meine, müssen wir ihn jetzt sofort essen? Der Harry sagt, nö, muss man nicht, kannst du gerne mitnehmen. Dann nimmt sie den Kuchen, ganz kostbar, so sieht es aus wie so eine Reliquie, und geht dann, wohnt nur ein paar Häuser weiter nach Hause. Und ich will ihn meiner Mutter zeigen. Ist das okay? Ich bin gleich zurück. Dann nimmt sie den Kuchen und geht raus. Und alle sind ganz sprachlos vor dem, was da gerade passiert ist. Ich habe noch nie einen Geburtstagskuchen bekommen, so sagte die Agnes dann. Dann sprang sie weg und alle waren ganz betreten, als sie dann weg war. Und dann, in diesem Moment, wusste dann der Toni Campoli auch nicht so recht, was er machte. Er sagte, komm, lasst uns für Agnes beten, sagte da. 20 Prostituierte sitzen um ihn herum und er mittendrin und sagt dann zu ihnen, komm, wir wollen für sie beten. Scheint ein bisschen komisch. Und dann hat er für sie gebetet für ihr Leben, für das, dass sie Gott finden und dass sie das Gute in ihrem Leben entdeckt. Und als er fertig war, da beugt sich der Harry so über den Tresen und fragt, du hast mir gar nicht erzählt, dass du Pastor bist. Zu was für einer Kirche gehörst du denn? Und das war einer der Augenblicke, so sagt er dann, in dem ihm so die richtigen Worte geschenkt wurden. Er sagte dann, ich gehöre zu einer Kirche, die um 3:30 morgens Geburtstagspartys für Huren schmeißt. Nee, erzähl mir nichts, sagt er da. Das gibt's nicht. Wenn es so etwas gäbe, dann würde ich da sofort beitreten. So einer Kirche würde ich beitreten. Ich denke, so geht es uns allen. So eine Art Kirche hat Jesus gelebt. So war Jesus, die Liebe Gottes in Person. So ist er uns entgegengekommen und hat den Menschen diese Gnade Gottes entgegengerufen. Ist hineingekommen in die Bereiche. Nicht umsonst haben die Menschen, die frommen Menschen, so viel Mühe mit ihm gehabt. Und wir haben damit auch Mühe. Aber das ist das tiefe Anliegen des Vaters. Das macht er an seinem Sohn so deutlich, dass er weiß, wenn Menschen kommen, dann wollen wir sie rufen, hineinrufen auch in diese Liebe Gottes hinein. Nichts bewegt Gott mehr wie die Heimkehr, die Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das ist Gottes Sehnsucht. Darum wollen wir das machen, dass wir Leute einladen. Darum wollen wir 14 Tage lang uns investieren im Sommer. Darum wollen wir Menschen erzählen von dem, was diese Liebe bei uns bewirkt. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Wir haben nicht auf alle Probleme gleich eine Lösung. Aber wir haben diesen Vater, bei dem wir leben dürfen, mit dem wir unterwegs sind und der uns mit einer Fülle der Gnade Gottes beschenkt. Und leben wir doch in dieser Fülle. Seien wir nicht nur zufrieden, dass wir sagen, ja, ich bin eben ein Tagelöhner, ich arbeite mit einem Buckel krumm für Gott. Nein, wir sind Kinder, keine Sklaven. Hineingerufen in die Familie, in die Heimat bei Gott. Das wollen wir für andere auch tun. Wir wollen sie rufen in die Familie Gottes. Und das, denke ich, ist das Größte, was wir Menschen schenken können. Amen.